Hallo miteinander, herzlich willkommen und ein gutes Neues von mir und von uns allen. Ihr seid hier genau richtig beim mittlerweile 13. Nerdy by Nerds Audio Podcast und gleichzeitig im 1. im neuen Jahr. Ich bin wie immer nicht ganz allein. Ich habe neben mir noch den Butch.
Salut zusammen.
Und nebenan auch noch den Fonso.
Hallo.
Der Andy wäre auch gerne dabei gewesen, hat's aber leider nicht geschafft. Wir haben ein sehr, sehr ereignisreiches Jahr hinter uns gehabt. Ihr merkt schon, der Podcast wird ein Jahresrückblick über 2011. Nebenbei, natürlich können wir genau heute, wenn ihr es gehört, vielleicht gestern, noch etwas sehr Tolles feiern, nämlich genau unser einjähriges Jubiläum von Nerdy by Nerds.
Here we go!
Ja, mit sehr ereignisreichem Jahr meine ich nicht nur, was die ganze Games-, Film-, Nerd-Welt betrifft. Nein, es sind auch sonst einige Sachen passiert.
Ja, zum einen ist der Osama Bin Laden gestorben, der Kim Jong-il, Gaddafi, Steve Jobs. Andererseits abgesetzt von den Weltregierungspositionen, der Husni Mubarak, der Berlusconi. Also ihr gehört da der arabische Frühling, sicher ein wichtiges Ereignis gewesen. Aber eben auch ist das Jahr für uns Nerds es in gamerischer Hinsicht sehr wichtiges Jahr gewesen. Vielleicht ein grober Umriss, deine Highlights das Jahr.
Was die Spiele betrifft, ist für mich eigentlich ganz klar. Ich habe zum einen das Battlefield 3, weiter das neue Elder Scrolls, Skyrim und dann auch noch ein bisschen Halo, wo ich leider noch ein bisschen weniger dazugekommen bin. Ich rede hier von der Combat Evolved Anniversary Edition. Das sind sicher ganz, ganz klar meine Highlights gewesen. Und über den ein oder anderen Titel werden wir jetzt sicher uns auch noch ein bisschen unterhalten. Und jetzt möchte ich doch gerade noch rasch die Frage weitergeben an Fonso bezüglich Games. Was ist so was sind deine Top-Titel gewesen in diesem Jahr?
Also sicher mal dazu gehört Skyrim. Also Skyrim, für das habe ich mich am meisten gefreut gehabt. Nebendran ist auch noch natürlich der neue Assassin's Creed. Das habe ich auch gerade vorbestellt und habe auch schon ziemlich viel gezockt. Ein grosses Ereignis für mich war auch noch, ich habe mir den 3DS besorgt. Ich konnte so auch endlich mal wieder Zelda gamen. Das habe ich schon immer mal wirklich aktiv durchspielen. Und ja, eigentlich das. An Games habe ich halt noch mit StarCraft angefangen. Da nebenbei, aber gamesmäßig bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Längt das, was ich da schon angefangen habe, eben Skyrim, Assassin's Creed.
Und Zelda, das habe ich auch schon lang mal durchspielen. Schon auf Nintendo 64, ich habe es mal vom Butch ausgelehnt. Und habe es noch nicht geschafft, das Ocarina of Time durchzuspielen. Ich schäme mich heute noch dafür. Irgendwann werde ich es sicher mal noch nachholen. Und jetzt Butch, zurück zu dir.
Wie sieht
es bei dir aus?
Ich bin auch ziemlich auf der gleichen Schiene wie ihr, natürlich das Battlefield 3 und Skyrim. Auch nicht unerwähnt ist Halo, würde ich sagen. Aber das habe ich eben, wie du, auch noch nicht richtig anzocken. Aber also der erste Eindruck, den ich davon gewonnen habe, ist doch positiv mit der Möglichkeit, Grafik zu switchen und der halt Verbesserung durch Grafik, die sie gewonnen haben, bei der Anniversary Edition.
Beim Sprung auf die neue Konsole, also ich muss wirklich sagen, es ist nicht einfach nur aufgerechnet. Es ist tatsächlich auf der neuen Engine und genau wenn man dann wechseln kann zwischen den zwei Engines, merkt man richtig auf, da hat sich doch noch einiges da in dieser Zeit. Die ganzen Effekte, Texturen etc. Klar, das Gameplay wird nicht moderner, man kann plötzlich mehr oder so auf der neuen Engine, aber es sieht einfach wirklich viel, viel besser aus. Detailgrad etc. ist Former. Polygon und so sieht er wirklich besser aus. Ich denke zu dem vielleicht dann noch ganz kurz. Anzocken müssen wir es natürlich zusammen mal, wobei bei uns Halo anzocken hat so eine Tradition, bedeutet so viel wie in einmal durchspielen auf Legendary. Aber ich kann dir gerade sagen, es wird wohl schwieriger, als es schon war. Wir haben ja lange, das 3 hat wirklich etwa eine Nacht gefressen. Dann nachher das Reach sind wir auch recht dran gehockt. Dann noch ein bisschen vorher das ODST hat auch etwa halbe Nacht gefressen. Dann natürlich noch die Witmaster Achievements für die Recon Armor haben wir auch noch. Ui, das sind auch noch Zeiten gewesen. Da, wo wir aufgebaut haben im Raum.
Das war das härteste gewesen im Prinzip.
Genau, aber ich sag dir, ich glaube, das Legendary Combat Evolved könnte nochmal so eine Hausmarke werden. Das zweite weiss ich nicht ganz, aber ich habe es alleine schon gespielt. Und es ist wirklich recht schwer. Jeder Gegner ist dir fast überlegen. Du musst wirklich die Elites fast mit Plasmagranaten töten. Und so viele Plasmagranaten hast du auch nicht. Munition geht dir aus. Du bist allein im offenen Feld. Du merkst wirklich, da ist jetzt so ein bisschen Designschwächen von früher, wo es halt jetzt immer noch hat, weil sie das Game unverändert haben. Und das ist wirklich bockschwer, schon teilweise ab der zweiten Mission wirst du von Banshees auf der offenen Wiese beschossen, hast keine Chance gegen die etwas zu machen und gleichzeitig musst du noch irgendwie die Elites töten, wo einer schon zweimal so stark ist wie du und so. Also auf Legendary habe ich mir wirklich schon ein bisschen etwas ausbessert und ich hoffe, das zweite können wir dann da noch ein bisschen mehr erreichen und wir werden sicher etwas darüber schreiben, darüber erzählen in einem der nächsten Episoden. Ein weiterer sehr, sehr grosser Titel, wo wir hier auch ganz kurz schon erwähnt haben, der ist bei jedem von uns auf der Liste, wahrscheinlich auch auf der Liste von euch Zuhörern oder vielen Zuhörern. Wir reden hier von Skyrim, neue Elder Scrolls, das 5 mittlerweile, wie immer riesige, riesige Welt, mega viele Quests, nicht ganz bugfrei, aber verständlich bis zu einem Umfang, also es ist nicht so schlimm, wie wir es noch vom Oblivion her gekannt haben. Ich finde es immer interessant, oder, bei einem RPG, was spielst du, wenn du ein RPG spielst, gerade wenn du so frei bist, und sag mal, Alfonso, was bist du für ein Charakter in Skyrim? Das nimmt mich jetzt spontan noch runter.
Bei mir ist es eigentlich immer so, wenn ich so ein RPG anfange, bin ich einfach einer, der immer alle Ecken durchsucht. Ich bin einer, der zuerst erkundet, bevor er wirklich mit der Story anfängt. Wo ich jetzt angefangen habe, bin ich eigentlich gerade die ganze Map durchgegangen. Ich habe wirklich... Bin nur rumgelaufen, habe Höhlen durchgesucht. Eigentlich ziemlich ein Treasure Hunter. Ich habe probiert, so viel Zeug schon zu finden, zu sammeln, wo mir helfen könnte während dem Spiel. Da brauche ich eigentlich nur viel Leben. Also ich habe, mein Charakter muss quasi ein Tank sein. Er muss viel ertragen können, dass er, auch wenn er auf starke Gegner trifft, dass man auch da die Möglichkeit hat, wieder kurz Rückzieher zu machen. Aber
was hast du denn für eine Rasse gewählt?
Ich habe einen Nord genommen. Ich habe gedacht, das passt auch gerade zu Skyrim halt da.
Ist gerade die Welt, ja, ist recht passend, ist auf dem Cover drauf und so.
Gerade die Rasse, die dort dominant ist.
Dann bist du also mehr so ein bisschen der Kriegertyp.
Ja.
Okay. Das ist bei mir eigentlich auch so ein bisschen so. Ich habe einen Ork gemacht, so einen Kasten, so einen richtigen blutrünstigen, schon fast mehr tierisch als menschlich, mit einer üblen Axt, die ein bisschen reinschlägt. Also wirklich gar nichts wie Magier und Schleichen tut er auch nicht viel. Schleichen habe ich im Oblivion schon gespielt. Und jetzt werde ich da noch ein bisschen den Ork fertig spielen oder weiterspielen. Fertig spielen kann man das Spiel sowieso nicht. Main Quest habe ich jetzt beendet. Ich bin, glaube ich, der einzige von uns drei, der die Main Quest beendet hat.
Ja, ich bin immer noch am Erkunden. Ich habe das gar noch nicht richtig angefangen.
Okay. Ja, ich wollte euch da natürlich gar nicht viel spoilern. Ich kann nur sagen, sie wird auf eine Art recht. Mann, sie ist recht cool. Sie hat mir recht gefallen. Sie bringt euch noch wieder interessante Orte und gibt euch auch noch ein paar coole Kämpfe und so weiter. Teilweise ist es ein bisschen knackig, muss ich also sagen.
Ja, Drachen finde ich ziemlich geil hergebracht. Also wenn sie so in der Luft fliegen, dass man sie überall auf der Welt kann antreffen kann. Das finde ich noch ziemlich cool.
Das ist...
Ich kann zwar nicht drauf reiten, wie wir im ersten Podcast schon mal entwählen.
Nein, war zwar noch auf Main Quest. Okay, ich wollte jetzt so ehrlich gesagt auch nicht zu viel versprechen. Nein, es ist wirklich, sie können spontan auftreten, dass ich mag mich an eine Szene erinnern. Es gibt eine Quest im Rahmen von der Main Quest. Auf jeden Fall gebt ihr, ich wollte euch da gar nicht zu viel verraten, ihr gebt einfach eure Ausrüstung ab, weil ihr sonst nicht dort herkämmtet. Und auf jeden Fall genau dann, wenn ich nur noch so einen Stoffmantel angehabt habe, kommt gerade ein Drache. Natürlich super, ich habe keine Rüstung gehabt. Ich habe keine Waffe gehabt und musste dann irgendwie müssen zu Stadtwachen herlocken, dass die dann quasi den getötet haben. Und ich habe einfach noch ein bisschen mit dem Fuß draufgehauen, wenn er gerade irgendwie gelandet ist. Also es kann wirklich sehr spontan passieren. Wobei das mir teilweise auch nicht so gefällt. Teilweise gegen das Ende dann sind die Drachen so inflationär gekommen. Also ich habe mal eine Quest machen, bin dort hergelaufen und unterwegs habe ich schon wieder zurück müssen, mein Inventar leeren, weil die Drachenschuppen, Drachenknochen so schwer sind und ich unterwegs 4 Drachen getötet habe und mein Inventar schon voll war durch das, bevor ich jetzt irgendwie nur schon am Quest-Ort angekommen bin.
Was kannst du eigentlich mit diesen Drachenschuppen, Drachenknochen machen?
Die brauchst du, um den Drachenschuppen bzw. Also nein, die brauchst du, um Drachenrüstungen zu schmieden. Es gibt eine leichte und eine schwere Version. Und für das werden die...
Kannst du gerade verraten, wer die geiler aussehen?
Das Problem ist, Drachen sieht wirklich cool aus und ich habe das Gefühl, gerade bei Skyrim musst du fast irgendwie Drachenrüstung haben. Aber sehr nahe dran ist noch die Tedra-Rüstung. Sie sind auch, was die Stärke bzw. ja, die Abwehrstärke betrifft, sind sie auch sehr nahe zusammen. Die Tedra ist halt so ein bisschen dunkel halt, wie man sich so vorstellt. Weniger, also im Inneren noch ein bisschen verbreiteter, weil es halt auch Tedra gibt, oder? Und die Drachenrüstung ist wirklich einfach einzigartig und sehr passend zu Skyrim. Darum finde ich eigentlich gerade als Dragonborn oder als, wie heisst es auf Deutsch, Drachenblut oder so.
Ja, Drachenblut,
genau. Ja. Drachenblut, genau. Finde ich, muss man Dragonrüstung einfach haben. Also ich habe sie noch nicht, mein Schmiedelevel ist noch zu tief. Dragonrüstung muss Schmiedelevel 100 haben, also das Maximum. Darum kann ich euch das gar nicht sagen. Ich kenne es nur aus YouTube-Videos und Screenshots, aber es sieht recht cool aus.
Was haltet ihr eigentlich von der Intelligenz von der NPCs? Also ich habe das Gefühl, es ist einiges besser geworden als
in Oblivion. Es ist vielseitiger geworden, also wirklich. Man bekommt, ihr wird angesprochen auf seinen Fortschritt in der Main Quest. Also heisst es, ah, du bist doch der, der jetzt dem geholfen hat. Oder auf seinen Rang irgendwie, oder seine Tätigkeit in der lokalen Gilde. Ah, du bist doch jetzt der, der dem geholfen hat und der getötet hat und du bist jetzt der Rang in dieser Gilde. Oder kommst du noch, oder simple Sachen, ah, oh, Orkish Armor, ah, oh, krass, von wo hast du dich, wo das so eine Rüstung? Oder kommt hier, hey, ah, oh, du kannst gut verzaubern, hey, könntest du mir doch mal irgendwie mein Schwert verzaubern, wenn du an einer Wache vorbeiläufst und kannst so ein rostiges Kackschwert. Also, so wirklich anpasst, oder ein tolles Schild hast du da, einfach so Sachen, wo dir die Leute sagen, das hat man früher vermisst, oder?
Ich habe auch schon gemerkt, wo ich mal, meine Waffen auf den Boden gerührt haben, dass dann die Leute, also die gekommen sind und gesagt, hey, das brauchst du sicher nicht mehr. Kann ich das haben? Und haben es einfach aufgesammelt. Das habe ich auch noch interessant gefunden, das ist früher nie passiert, du hast das Zeug können.
Und nachher, wenn du es rein kannst, klauen, dann kommst du gerade verdammt das Kopfgeld über und musst dann gegen alle Wachen
kämpfen. Ja, ein Tipp für die, die Skyrim noch nicht angefangen haben, am Anfang vielleicht nicht gerade Hühner töten, falls ihr die ersten Quests nicht versauen wollt, weil ihr bekommt gerade ein Kopfgeld und das Schwert wegzukriegen. Und dass ihr in die nächste Stadt müsst.
Okay, das habe ich jetzt gar nicht gewusst.
Also ja, das kann eigentlich sehr gut sein.
Ein Kollege hat das gemacht. Hat ein Huhn getötet. So à la Fable-mäßig versucht, weil er irgendwie...
Ein Achievement freischalten oder so, okay.
Und dann, ja, hat er die erste Quest eigentlich quasi versaut, weil er dort dem Dorf das Kopfgeld gehabt, wo nicht einfach so weggegangen ist, hat er also in die nächste Stadt. Ja, und dann hat er es eigentlich schon versaut gehabt.
Ja, okay, also man kann schnell Quest ein bisschen Geld sammeln und nachher schnell gut zahlen, das wird noch nicht so teuer sein, das Huhn töten. Jetzt, Jeremy, was spielst du für einen Charakter im Skyrim? Du bist noch nicht so weit, weiss ich, aber du hast doch schon angefangen.
Ja, ich spiele eigentlich so eine Nordfrau, die vor Liebe nackt läuft. Nein, ich spiele eigentlich genau das gleiche, was ihr auch spielt. Ich glaube, das Spiel regt dazu an, einen Nordkrieger zu spielen. Einfach weil man auch schon auf dem Cover sieht, die sehen relativ cool aus. Das habe ich dann auch gedacht. Und ich habe jetzt so einen Nordkrieger erstellt, wo so kleine Ähnlichkeiten soll haben mit dem God of War oder vielleicht ein bisschen so à la,
yeah.
Also so ähnlich wie der William Wallace bei Braveheart. Auf jeden Fall hat er genau so eine Tätowierung im Gesicht, die auch blau ist und hat einen Irokesenschnitt. Und er ist auch ziemlich ein Hühner mit Schild und Axt in der anderen Hand. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert jetzt unterdessen recht gut. Das ist also wirklich so ausbalanciert, dass man auch einen Krieger kann spielen und nicht quasi das Bauernopfer ist im Kampf.
Nein, so, gefällt mir wirklich, es funktioniert sehr gut. Ich hätte jetzt in einer, ich weiß nicht, Angst, dass zum Beispiel der Assassine ein bisschen weniger funktioniert. Und am Schluss ist er überstark, weil er irgendwie 30-fachen Schaden macht bei Schleichangriff. Aber am Anfang, also es gibt Sachen, die man kann vorstellen, wenn ich da mit dem Dolch kämpfen müsste, wäre ich ein paar Mal flach rausgekommen. Darum bin ich ja oft froh, dass ich Krieger kam mit einer üblen Rüstung. Magier sind mir auch noch stark reingekommen. Am Anfang sind sie auch schwer, nachher sind sie sehr stark, wenn man dann mal Sachen verzaubern kann und so. Können sie sich schnell ein bisschen Rüstungspunkte herzaubern und dann können sie die üblen Feuer-Spells und so, wo der Gegner sowieso gerade tot ist.
Das ist etwas, was mir wirklich gefallen hat jetzt im Neuen, dass also die Art von der Skill, von der Skillung her, das ist ziemlich auch schön gemacht mit den Sternzeichen. Es ist wirklich anders als in Oblivion. Es ist wirklich viel besser. Man kann wirklich sagen, ja, ich gehe in die Richtung und in die und...
Und in die anderen gar nicht, ja.
Was sich halt fragt, ist, ob es vielleicht doch noch quasi so eine Casualisierung gegeben hat, dass man jetzt kann einen Krieger spielen und dann die Quest zurückgespielt hat. Und dann sagt man, ja, ich skill jetzt noch ein bisschen auf Magier und das ist eigentlich im Prinzip noch möglich, dann einen kompletten Magier-Skill durchzumachen. Oder gibt es eine Einschränkung?
Du müsstest... Es ist nicht eingeschränkt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Level-Cap gibt, aber ich sage mal, genau. Es ist mega schwer. Und es ist auch wirklich effektiver, dich zu konzentrieren. Also so der Allrounder wird wahrscheinlich ein bisschen schwer, weil der kann bei Salz und nichts irgendwie richtig.
Ja, also aber wo ist er? Wo ist die Beschränkung? Gibt es ein Level? Eine Level-Beschränkung? Oder gibt es auch irgendwie... kannst du jetzt noch Level, könntest du jetzt wieder downskillen und die Skillpunkte neu verteilen?
Nein, neu verteilen kannst du sie nicht. Wenn sie mal ausgegeben hast, hast du sie ausgegeben. Die einzige Chance ist wirklich im Level aufsteigen, aber ob es ein Maximallevel gibt und wo es das gibt, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich weiss nur, dass die Anpassungen, es ist ja immer noch leider ein bisschen so, dass die Welt noch ein bisschen sich an dir anpasst. Ich glaube, das geht bis so mit etwa Level 40 oder 45, weil ich habe mir da mal ein Lösungsheft gekauft, also Lösungsbuch auf irgendwie 350 A4 Seiten. Und dort hört, glaube ich, so die Anpassungen auf bei Level 45 oder 40, wenn es mir recht ist. Aber okay. Ob man gleich noch darüber raus kann leveln, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber dürft ihr natürlich gerne einen Comment schreiben oder euch sonst irgendwie benachrichtigen, wenn ihr es wisst. Dann hätten wir die Frage auch gerade geklärt.
Auf Alpha sind wir jetzt noch keiner von uns so weit, dass wir Level 45 haben.
Nein, ich bin jetzt Level 30. Main Quest fertig. Plus natürlich schon die ersten Nebenquests so ein bisschen gemacht. Bürgerkrieg habe ich noch ganz einfach so in Ruhe gelassen. Gar noch nicht gross gespielt. Ich werde jetzt vielleicht sogar einen neuen Charakter erstellen, um mal noch einen Magier spielen. Nimmt mich auch sehr, sehr wunder.
Ja, ich bin Level 18, 19. Bin mir gerade nicht sicher, aber etwa dort rum. Und ich habe jetzt schon... bin ich ziemlich stark, dort her, wo ich herkomme, bin ich ziemlich stark. Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt langsam wirklich mit der Main Story auch anfangen. Vielleicht werden dann Gegner auch ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich habe jetzt schon kein Problem. Aber viel weiter bin ich auch noch nicht.
Ja, ich bin mir sicher, im Rahmen von der Main Quest kommt man schon an Herausforderungen her, weil die jetzt wirklich teilweise Gegner gesetzt, die stark sind, so Schneetroll und so. Gegen die hat man schon zu beißen am Anfang, muss ich sagen. Aber man hat natürlich noch Begleiter im Skyrim. Die können nicht sterben, außer wenn man sie selber tötet. Die können einem recht viel Damage abnehmen.
Auch das Ross?
Das Ross kann sicher durch dich sterben. Ob es sonst umgebracht werden kann, kann ich nicht sagen, ich brauche das Ross irgendwie fast nie.
Also ich finde das echt genial, dass das Ross irgendwie gegen so einen Schneetroll kämpft. Weil das tut einfach ununterbrochen alles angreifen, wie ein verrücktes Wildross.
Ja, es gibt auch, also natürlich gerade die nicht gescriptete Situationen sind manchmal noch lustig, oder? Du kämpfst gegen irgendeinen grossen Gegner, plötzlich kommt irgendwie ein Drache, aber der Drache kämpft irgendwie gegen deinen Gegner und gar nicht primär gegen dich. Und dann noch so eine Krabbe, die du auch noch angelacht hast, und nachher geht der Drache so gut piken und so. Das ist alles irgendwie möglich. Das ist von dem her noch recht lustig. Es gibt so sehr bizarre Situationen, die noch recht witzig sind.
Ich habe ganz genial mal auf YouTube ein Video gesehen, wo irgendjemand mit einem Tool hat er auf dem PC so 500 Drachen spawnen lassen.
Boah.
Und da siehst du einfach den ganzen Bildschirm, bis, also den ganzen Himmel, bis irgendwie das so halbdurchsichtig aussieht, sind die mit Drachen beflogen.
Kämpfen Drachen auch gegeneinander? Das haben wir nämlich noch nie erlebt. Ich habe zwar schon gegen mehrere Drachen gleichzeitig gekämpft, die haben dann aber nur gegen mich gekämpft.
Die reden doch miteinander, habe ich gemeint.
Also auf dem YouTube-Video zu schließen, jetzt nicht so ausgesehen, aber die haben aber auch noch etwas anderes gemacht im YouTube, dass sie so Drachen antreten lassen haben gegen so mega viele Zauberer, die auf dem Boden gewesen sind. Und Drachen gewinnen fast in jedem Fall. Die haben irgendwie recht.
Das ist noch lustig, vorhin haben wir es gehabt, wegen der Drachenknochen zum Beispiel, dass sie so schwer sind. Aber wenn du einen Drachen umgebracht hast und dem seine Knochen liegen auf dem Boden, sind es leichter als das leichteste, eigentlich der leichteste Gegenstand im Game, weil du kannst eine Feuerkugel draufschmeißen und er fliegt bergenweit. Das Knochengerüst.
Ah, das habe ich noch nicht getestet.
Also, es ist schon ziemlich lustig, dass mal in der Stadt ein Drache tötet, oder? Da sind alle Menschen drumherum gestanden, haben gesagt, oh, was ist jetzt da passiert, wo ein Drachen, oder? Und dann habe ich Feuerkugel draufgeschossen, die Knochen sind über die Mauer einfach weggeflogen, wieder weg. Und was machen die Menschen? Die laufen dem hinten nach und außerhalb der Stadt bildet es wieder einen Kreis, nur um wieder zu sagen, oh, was für krass ein Drachen. Also, die bleiben gar nicht in der Stadt, die gehen. Die sind okay. So programmiert, dass die, wenn die sehen, dass ein Drache besiegt wird, bleiben dort.
Komische Situation. Ich habe ja schon erlebt, was teilweise ein bisschen nervig ist, oder? Du bist voll im Kampf gegen einen Drachen. Es ist mitten in der Stadt ein riesiges Gewühl. Du hast noch die Wache, die dir ein bisschen helfen. Ein paar Schüsse mit den Pfeilbögen drauf. Ein paar mit der Axt. Und dann zauberst du irgendwie und triffst gleichzeitig den Drachen und noch Wache auch noch gerade dazu, parallel. Und nachher und dann stirbt der Drache, dann gehst du looten, oder? Nimmst du das Zeug und dann hält du sich den Wache an, wegen einer Straftat, weil irgendwie du ihn getroffen das hast mit deinem Zauber noch parallel. Das ist so
nervig. Das ist etwas, was man Update. Ich habe einmal gehabt, Wachen, die von Räuber angegriffen werden, und dann habe ich natürlich in der Hitze vom Gefecht irgendwie mal eine Wache geschlagen, und natürlich gibt das doch eine verdammte Buße.
Ja, genau.
Und du willst deine Reputation auch nicht irgendwie beschmutzen, und dann musst du fast neu starten, weil du das Gefühl hast, es muss in deine Statistik stehen, du hast voll die weiße Weste.
Ja. Oder was natürlich noch ein bisschen nerviger ist, sie nehmen dir ja in jedem Fall deine geklauten Gegenstände weg. Wenn jetzt dir das als dir passiert, ist nachher das halbe Inventar leer, nur wegen dem Kack.
Aber was ich auch nicht mal ganz genial gefunden habe, ich bin mal den höchsten Berg hochgeklettert mit dem Pferd und bin ich an einer schlechten Stelle hochgeritten. Und dann irgendwann habe ich irgendwie einen Absatz verfehlt und dann bin ich einfach runtergefallen. Und das ist so programmiert, dass du, sobald du stirbst, tust du die Leiche noch so lange sehen, bis solange dein Körper noch in Bewegung ist. Und ich bin ganz bergabend gerollt und nebenan ist das Pferd, hat sich mehrfach überschlagen. Das hat echt mega witzig gesehen. Und gerade eigentlich, da müsstest du einen Speicherstand machen, um irgendwie
das immer wieder anzuschauen.
So Crash-Tests zu machen.
Aber wo Berge, man sieht jetzt da bei Skyrim, dass man kann extreme Klettermanöver machen. Also,
ja, also wenn es genug steil ist, plötzlich kommt er nicht hin, dann musst du auch voll basteln und so.
Es kann ziemlich steil sein, manchmal kommst du trotzdem rüber, das ist noch ziemlich krass.
Ja, mit Hüpfen und alles, ja.
Wie ist das eigentlich mit den Akrobatik-Skills? Kannst du immer noch so...
Das gibt's nicht.
Mega Spider-Man.
Ich denke nur während der Kampf, wenn es Kampf ist, doch nicht im Kampf, dass sich das Zeug steigt. Also einfach für einen weiteren Skillpunkt.
Ja, aber Akrobatik in dem Sinn gibt's nicht mehr. Das ist ein Attribut gewesen, was in Oblivion noch gegeben hat.
Ja, finde ich schade. Weil, also einerseits... ist jetzt nicht das Problem, dass du, wenn du es ultimativ perfekt spielen wirst, musst du ja theoretisch immer umgumpen und heil sauber machen. Also das Element geht jetzt zum Glück verloren, aber andererseits...
Was geht's noch? Du kannst immer noch irgendwie dich hinter eine Person stellen und deine Tasten mit etwas beschweren und dann schleicht er bis auf Level 100.
Das ja gut, noch. Das ist ja nicht so schlimm, aber wenn du die ganze Zeit eine Taste nehmen musst, klicken, das ist schon nervig.
Ja, also was ich auch schon mal gemacht habe, um ein bisschen Rüstung zu steigern, also mir aus Witz eigentlich, um zu schauen, ob das wirklich immer noch geht. Wenn ich dann ein bisschen genug stark gewesen bin, stellt man sich einfach vor so einen Krabben oder so einen schwachen Gegner, dann lässt man sich einfach hauen und geht irgendwie schnell ein bisschen auf Fernsehen schauen oder etwas essen. Und wenn es irgendwie geht, hält man sich noch rasch irgendwie 5 Minuten später wieder und dann kommt man wieder etwas machen und dann steigert sich so das Level ein bisschen.
Ja, das habe ich auch ganz lustig gefunden. Dass du beim Oblivion so hast können in der Kaiserstadt von Dach zu Dach springen mit den Akrobatik-Skills. Und das Element vermisse ich dann irgendwie schon, wenn du jetzt nicht mehr so weit springen kannst. Du hast ja auch irgendwie können, zum Beispiel bei der Erweiterung Shivering Isles, hast du auch so eine Stadt gehabt, dort hast du optimal perfekt immer so von Dach zu Dach
können
springen.
Genau, aber du hast dich auf den Dächer können bewegen, das ist möglich gewesen, das
weiß ich. Dort ist sogar so vom Spielinhalt her gedacht gewesen, dass du, glaub, ab einem gewissen Akrobatik-Skill bist erst zu dem einen Ort auf dem Dach gekommen.
Ja.
Und dort hast du eine Quest gefunden.
Oder eine Truhe oder etwas, ja.
Ja, das ist bei Skyrim habe ich das aber auch schon gemerkt, dass an Ort, wo man wirklich das Gefühl hat, man kommt nicht einfach so her, oder man sollte nicht dort ruhen. Das ist einfach das Vogelnest. Und dann kannst du einfach das Ei klauen.
Ja.
Das ist an Ort, wo wirklich denkst, nein, dort kommst du nicht einfach so ruhen.
So quasi ein Easter Egg.
Du musst wirklich irgendwie auf die Idee gekommen, dort herzukommen.
Wie beim Minecraft Easter Egg, dort musst du auch ein bisschen klettern und machen. Aber das könnt ihr ja googlen oder so, ich wollte euch da nicht zu verraten.
Also ist echt offiziell ein Minecraft Easter Egg?
Es ist so offensichtlich, dass es fast schon offiziell ist, ja. Aber man muss es abfinden.
Hm. Jo.
Über Battlefield ist auch noch ein Highlight, wo wir beide auf der Liste haben.
Genau.
Aber ich glaube, da haben wir schon genug gesagt. Wir haben ja mal einen Podcast, in einem Podcast das angesprochen. Man könnte wahrscheinlich so viel sagen, wir haben sehr viel gespielt.
Also ich könnte vielleicht noch dazu fügen, dass ich jetzt eben mit den, wie heißt da die neuen Waffen? Oder die neuen Achievements, die man machen kann? Attachment oder?
Nein.
Wie heißen sie?
Assignments,
ich weiß Assignments,
nicht.
Genau.
Nein, ich weiß es gar nicht.
Ja, also auf jeden Fall. Ja, durch das bin ich motiviert worden, dass ich mal ein bisschen Squad-Team-Deathmatch mache. Also, dass du quasi in einer Vierer-Squad gegen drei andere Vierer-Squads spielst. Und dann muss ich sagen, das ist doch recht lustig, wenn deine anderen drei Mitspieler kennst und mit denen über Headset sprichst. Das hat ein völlig anderes Flair. Also.
Und jetzt fast schon ein bisschen Counter-Strike-mäßig.
Voll, ja.
Eigentlich aus Crysis 2 wurde. Das haben wir doch auch.
Ja, ich habe es gespielt, aber das ist dann irgendwann ist es einfach abgelöst worden, muss ich sagen.
Also
es ist gar, es ist gar nicht schlecht. Also es ist wirklich ein Crysis 2, habe ich wirklich cool gefunden, aber ich hatte dann nicht das Bedürfnis gehabt, wenn ich ein BF auf der Platte habe, nachher ein Crysis nochmal zu spielen oder so.
Und ich muss halt auch sagen, dass ich ein bei Crysis das Gameplay ist noch mehr so ein bisschen richtig Halo halt.
Das habe ich aber noch cool gefunden eigentlich.
Also für mich ist halt einfach das Battlefield neuer vom Gefühl her als jetzt Crysis. So das Gameplay habe ich halt schon viel mehr gespielt, den Style beim Halo als der BF-Style.
Ja, dann können wir gerade das neue Halo spielen, wo wir eh noch pendant haben, anstatt das Crysis. Du bist so der Assault-Spieler vor allem, oder?
Ja.
Ich bin jetzt eigentlich mit dem Pionier durch. Finde ich immer noch cool. Ich bin der Conquest-Spieler, der ist Pionier natürlich toll. Oder hat Flugzeuge, hat Panzer, Flächen etc. Gefällt mir sehr gut, ich spiele noch ein bisschen Sniper zwischendurch.
Welche Waffe spielst du jetzt so?
Ich spiele mit dem Pionier, spiele ich die M4 A1 und mit dem Sniper bin ich im Prinzip einfach durch am Wechseln und so ein bisschen alles freischalten, weil dort ziele ich dann nachher noch aufs Barrette.
Ja, es gibt ja eben zum einen die Stats, wo natürlich im Prinzip stimmt, dass du mit die Waffe den höchsten Schaden pro Sekunde verursacht.
Richtig.
Aber andererseits gibt es dann halt auch wieder den Vorteil, dass gewisse Waffen einfach weniger Rückschlag haben. Und ich wechsle da immer ein bisschen, so jeder noch, wie gross die Map ist, also wie weit die Gegner entfernt könnten sein. Und das meistens spiele ich da zwischen AEG, F2000 und FAMAS, tue ich ein bisschen durchwechseln.
Und, ja, die sind sich zwar schon sehr ähnlich, also du bist schon einer von diesen Spielern, der zu den Damage per Second stärkere Waffen greift. Ja, würde ich auch.
Ja, also du musst fast das Assault so etwas wählen, aber ich merke doch feine Unterschiede, also ich glaube, die F2000 habe ich das Gefühl, ist die genaueste. Dann ist die FAMAS etwa die zweitgenaueste und die AEG die drittgenaueste, aber die AEG hat dafür, ich glaube, könnte es sein, dass die noch schneller schießt, da bin ich nicht sicher. Also.
Nein, es ist so, dass die FAMAS ist mit, jetzt muss ich erst überlegen, 1000 und die AEK ist, glaube ich, bei 900 und die F2000 bei 58. Also ich weiß nicht auswendig, schaut mal bei uns online, die haben die Links zu allem. Aber du hast natürlich etwas Gutes angesprochen, es ist nicht nur der reine Schaden, das ist auch der Rückstoß. Und der Rückstoß ist bei Battlefield noch etwas speziell, ich habe es mal kurz angesprochen. Es gibt drei Arten von Rückstoß. Einerseits der Rückstoß beim ersten Schuss. Jetzt noch ein Multiplikator dazu. Also wie viel die Waffe beim ersten Schuss aufspeicht. Dann gibt es einen weiteren Wert, der bestimmt, wie die Waffe bei jedem weiteren Schuss verzieht. Und dann kann sie verziehen nach oben, nach links oder nach rechts. Das gibt's auch noch. Und dann gibt's neben dem Recoil gibt's noch den Spread, also wie Kugeln noch
Streufaktor
streuen.
Und wie ist
also
das eigentlich?
Ist recht komplex zusammengesetzt.
Aber wenn du jetzt Burstet schießt, dann hast du ja immer den ersten Schuss, sollte relativ genau sein, und dann der zweite, dann schlägt es die Waffe auf und der zweite wäre in dem Fall eher ein bisschen drüber.
Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an, wenn du überlegst. Im Prinzip sagt es dir einfach, wie viel läuft es dir die Waffe nach dem ersten Schuss?
Gibt's noch Unterschied? Und im Prinzip
ist einfach immer, je weniger, ist immer je besser. Yeah. Aber zum Beispiel kannst du jetzt sagen, dass wenn du Sniper-Gewehr ist es fast egal, also nicht fast, aber viel egaler, wie viel es dir die Waffe nach dem ersten Schuss läuft, weil du eigentlich eher Pause hast zwischen den Schüssen. Weder bei irgendwelchen Sturmgewehr ist es natürlich ein bisschen schlimmer. Nachher beim Pionier kannst du wieder sagen, es ist ein bisschen weniger schlimm, weil der schießt auf eine Distanz, wo sie dir auch die Waffe ein bisschen lüpfen kann und du bist immer noch auf dem Gegner drauf, weil er einfach so nah ist, oder? Dass es ein bisschen, man muss alles eben immer relativ betrachten, aber es ist dann ein bisschen weniger gravierend. Weil wenn der Gegner so nah vor dir steht, kannst du ruhig ein bisschen sprayen und dann bist du sicher immer noch jemand auf deinem Body, oder?
Aber ich muss sagen, das sind jetzt die Waffen, die eben wirklich, je nach Map nehme ich etwas anderes. Und vielleicht auch, wenn ich dann, es ist echt, ich denke, es ist ein grosser Wert, ist sicher ein bisschen so der psychologische Faktor. Zum Beispiel, ich habe jetzt gemerkt, ich tue lieber Red Dots drauf, als, 3,4 oder so. Weil, bei dem hast du, glaub, er zieht schneller rauf. Und es ist natürlich auch, also es ist im Prinzip quasi, als ob du kein Visier hast, es ist nur ein bisschen stilisiert. Also du hast statt da die Kimme und Korn, die sich ein bisschen verschieben können, den Red Dot,
wo eigentlich immer genau ist. Ja, da gibt es natürlich immer Holo oder Red Dot, oder ist der alles ein bisschen Geschmackssache?
Holo ist, glaube ich, einfach schlechter geworden jetzt. Irgendwie ist, glaube ich, die Range jetzt irgendwie abgeschwächt, dass du nicht mehr so weit siehst.
Es sollte nicht mehr weit gesehen, es sollte genau gleich weit gesehen.
Ja, du siehst eben
nicht mehr... Einfach Zoom bei beiden. Du hast verwechselt wahrscheinlich mit dem Infrarot.
Infrarot meine ich, ja. Dort ist irgendwie ein Trainsheet.
Ja, am Anfang war es super gewesen und jetzt brauche ich es nicht mehr. Am Anfang war wirklich krass gewesen, habe ich es freigeschaltet, zwei Tage später der Patch rausgekommen und jetzt, nein, brauche ich es nicht
mehr. Aber ja, das wäre eigentlich so das, was ich noch dazu kommst.
Ja.
Mit der Übung.
Ich würde sagen, viel weiter gehen wir jetzt da nicht mehr dazu. Wir haben ab und zu mal wieder etwas über BF geschrieben. Also wenn euch interessiert, ja, welche Waffe ist wohl am besten als Pionier? Was nehme ich für eine Pistole? Ich habe keine Ahnung, es gibt so viele und die sind doch alle so ähnlich und so. Schaut sicher mal auf die Homepage rein.
Ich habe Pistole dort, ist auch
Pistole auch noch, neuerdings. Das ist dann schon ein bisschen das Level höher, oder? Pistole wird dann relativ differenziert, muss man das betrachten, dass man da eine gute Wahl trifft. Bei der Primärwaffe ist es ein bisschen einfacher.
Was ist denn dort so ein bisschen so Quintessenz? G18 ist irgendwie mit Schalldämpfer recht gut, habe ich. Also, braucht einfach auf LV viel und ich selber habe sie nicht freigeschaltet.
Sie ist nicht schlecht, kann man wirklich machen. Trafika, also 93 RD ist sicher mal recht stark. Die Frage ist eben halt dann schon an, was nützt stark, wenn du eine Primärwaffe hast. Also je nachdem kann man bei einer Pistole wirklich eigentlich auch sagen, nimmst lieber eine. Du weißt, sie ist schwächer, aber dafür hat sie das Taglight drauf. Auf Nöch kannst du mit dem vielleicht gönnen, weil der Gegner dich einfach nicht sieht, weil sein ganzes Screen weiss ist. Das die Taglights sind eh übertrieben.
Auch schon gemerkt, aber natürlich häufig ist auch sehr gut, kannst du einfach innerhalb vom Game deinen Charakter kurz ein bisschen anpassen. Wenn du merkst, ja, jetzt momentan sind wir da in einem kleinen Gang, wo es häufig zu Nahkämpfen kommt.
Ja, dann rührst du noch so ein Licht drauf. Sicher nützlich, ja. Oder ein Laser, und dann sagst du, ich spare mir die Millisekunden zum Anzielen und schiesse nur mit dem Laser. Finde ich mit dem Sniper-Gewehr noch witzig. Kannst ohne Anzielen halt kurz auf kurze Distanz schiessen. Muss man aber ein bisschen üben und ein sehr starkes Sniper-Gewehr haben. Weil sobald man zwei Schüsse braucht, hat man sowieso verloren. Also da ist keine Chance.
Gut.
Battlefield schliessen wir ab. Fonso, willst du noch über ein Highlight erzählen, wo du noch auf der Liste gehst? Meine sind jetzt eigentlich durch. Halo kommt sicher noch mehr, wird noch nachgeliefert, wenn wir es dann richtig mal gespielt haben in so einer typischen Session.
Also, ich kann eigentlich noch zu StarCraft kann ich vielleicht etwas sagen. Ich habe jetzt mit StarCraft mal ein bisschen angefangen und kann sagen, das ist wirklich ein Hammerspiel. Ich bin zwar noch nicht so gut, aber ich kann schon mal sagen, wenn jemand mit StarCraft anfangen will, sollte er sicher mal die Hotkeys lernen. Ohne Hotkeys geht da nichts. Also, man kann das Gefühl haben, dass man mit der Maus mal schon ein bisschen gewinnen kann, wenn man da einfach nur mit der Maus die ganze Zeit navigiert, aber wollte man gut sein in dem Spiel, dann muss man halt die Hotkeys lernen. Besser. Anders geht's nicht. Ich selber habe zwar noch ziemlich Mühe, weil, ja, manchmal verrenke ich da den Finger nur für so blöde Keys, aber das ist nötig. Ein Spiel, das auf Zeit geht, also man muss wirklich schnell sein. So sonst hat man schnell verloren. man sollte vielleicht am Anfang wirklich nur auf ein Volk also konzentrieren. Und später halt dann wirklich vielleicht anfangen, also auf Zufall zu spielen. Ich selbst persönlich habe jetzt mit Terraner angefangen. Ich finde das persönlich auch der leichtere Tech-Tree zum Weiterkommen. Ich kann eigentlich allen empfehlen, StarCraft mal vielleicht anzuspielen. Es kann ein bisschen auch süchtig machen. Also ich habe das Gefühl, bei so einer grossen Community, da wirst du einfach mitgezogen. Und es kann manchmal halt auch wirklich niederschmetternd sein, wenn man die ganze Zeit verliert, aber man muss halt dranbleiben, man wird dann auch passende Liga zuteilt. Das ist wirklich noch gut gemacht. Das ist eines von meinen Highlights. Ich finde, StarCraft, das ist jetzt mal auch etwas, wo ich das ja wirklich will, noch besser anschauen.
Ja, mir auch. Es ist ein kleiner Vorsatz. Ich habe StarCraft vorgestellt, immer ein bisschen gespielt und dann einfach nicht mehr dazukommen, beziehungsweise schon wieder abgelöst worden durch den nächsten Titel. Dass man echt vorgenommen, dass man sicher mindestens Kampagne sicher zuerst durchspielen. Jetzt kommt ja der schon Heart of the Swarm. Und ich habe noch einige Mal als Basisspiel im Prinzip durch. Aber ich werde es mir sicher auch noch zu Gemüte führen. Es hat mich ein bisschen abgeschreckt, so online. Ich wäre wahrscheinlich brutal schlecht, weil ich noch absolut keine Ahnung habe. Aber ich habe eben auch gehört, wie du jetzt gerade gesagt hast, von so, dass das Matchmaking recht gut gelungen ist, dass man mehr oder weniger einem ähnlich starken Gegner zugeordnet wird. So macht natürlich viel mehr Spass, wenn die ganze nur auf die Schnauze bekommst, verleitet dir das wirklich schnell. Ich werde es sicher noch ein bisschen anschauen. Vielleicht in den nächsten paar Tagen oder mal wieder an einem Wochenende oder so. Habe ich mir auch mal vorgenommen.
Ja, ich habe noch als kleines Highlight, oder zumindest ein Highlight, wo es so persönlich ist. Ich habe vom Andy zu Weihnachten ein cooles Geschenk bekommen. Und zwar eine japanische Ausgabe vom Final Fantasy X, vom Final Fantasy X Lösungsbuch. Und zwar in Neuzustand.
Wow, mit Originalverpackung?
Es hat, glaube ich, im Prinzip keine Originalverpackung gehabt. Ich könnte das so schnell hier abnehmen. Schnitt. Also eben, da hat es drinnen noch so Stickers, wo ich keine Ahnung habe, was die genau gemeint sind.
Also die sehen so aus, das sind zum
Skill. So ein Skill, ja genau.
Eine Skill-Liste.
Das sieht nämlich auch aus wie der Skill-Baum da.
Ein bisschen komplex sieht es aus, ja.
Und dann ist natürlich noch alles auf Japanisch, das macht es noch ein bisschen komplexer.
Ja, es ist schön, wenn man es lesen will, aber die Bildchen sind schön.
Nein, also ich habe ja auch Final Fantasy X2 Lösungsheft. Und das habe ich damals auch eher sporadisch gebraucht, aber Bilder habe ich ganz geil gefunden. Ich habe damals so ein, zwei von diesen Bildern abgezeichnet.
Es sieht immer recht hochwertig aus und sehr bunt. Und mit komischen Zeichnungen und Grafiken von Maps und Dungeons und Screenshots.
Natürlich einen recht hohen.
Mit der dazu mal legendären Haar.
Ja, mit der dazu mal.
Legendäre Grafik.
Legendäre Hauptperson Titus, wo ich irgendwie bis etwa so nach 3 Stunden Spielen erst gemerkt habe, dass er ein Mann ist. Ja, gut, also das erste Mal, als ich seinen Brustausschnitt gesehen habe, ist er gemerkt. Aber eigentlich so im Trailer, wo man nur das Gesicht gesehen hat, haben mich gefragt, hä, was ist jetzt das genau?
Aber Titus ist cool.
Titus ist trotzdem ein recht cooler Sieg, auch wenn er. Das wäre eigentlich auch mein Number One Character für einen, so einen Gastauftritt bei Super Smash Bros. So und so. Das wäre anders geil.
Final Fantasy X hat wirklich viel ausgemacht, früher. Also, das war ein Game, das man fast nicht mehr gespielt hat.
Ja, es war auch mein erster Titel auf der PS2 damals. Das ist
mir war es, glaube ich, ein FIFA gewesen.
Und natürlich, wenn du es jetzt auch mit einem FIFA von damals vergleichst, grafisch bahnbrechend. Vor allem da die Zwischensequenz und auch das Game Design ist natürlich anders geil gewesen. Ich meine, schon Final Fantasy 7 und 8 sind sehr gute Games vom Game Design her. Aber das Final Fantasy 10 ist einfach schon fast ein bisschen für mich damals cineastisch gewesen von der Umsetzung. Kommen wir zum nächsten Thema, das Thema Film. Da ist das Jahr sicher auch ein sehr gutes Jahr gewesen. Vielleicht frage ich zuerst mal euch, beziehungsweise vielleicht gerade Afonso, da weiss ich, der hat etwas aufgeschrieben. Was ist so Hinsicht von Filmen, so dein Highlight vom Jahr 2011?
Also Filme sind ziemlich viel rausgekommen, wo mich interessiert haben, aber oft ins Kino bin ich nicht gegangen. Also ich habe vor allem In Time, das war letztens mal...
Du hast sie trotzdem alle legal geschaut, oder? Dass wir das noch bestätigt haben.
Ja, klar, ja.
Wenn wir noch bestätigen, dass Filmstreamen innerhalb von diesen Landesgrenzen gar nicht illegal ist.
Genau.
Ja, ja, In Time, da bin ich im Kino geschaut. Wie jeder andere Film natürlich auch. Da habe ich ein sehr interessantes Thema gefunden, also dass Zeit eine Währung ist, oder? Das ist noch
ziemlich... Das finde ich auch interessant.
...cool dargestellt gewesen. Mhm. Nicht gerade meine Lieblingsschauspieler, also ich bin gerade so der Justin Timberlake-Fan, aber dort hat es wirklich noch gut hergebracht. Und auch die Besetzung habe ich, also von den anderen Charakteren habe ich ziemlich gut gefunden. Es ist noch halt interessant, wenn kein einziger Charakter ja über 25 ist. Das sind alles junge Schauspieler, die dort machen, weil keiner halt älter wird. Es sind zwar ein paar, die, keine Ahnung, 800 Jahre alt sind, aber sie sehen aus wie 25. Und dann eben noch überhaupt der Aufbau vom Staat halt. Es gibt das Ghetto und es gibt dann die Reichen, die quasi unsterblich sind.
Ja, ich bin ja mit dir zusammen im Kino gesessen dort. Und muss auch sagen, ich war positiv überrascht gewesen. Es ist, ich hatte nicht so hohe Erwartungen gehabt, weil ich dachte, ja, das wird vielleicht so eine kleine Action, so und so, ein bisschen Science Fiction, aber so gut kann er nicht sein. Und doch, dann hat er mich eigentlich noch überrascht mit dem Thema, weil er recht brisant ist, mit Kritik am Kapitalismus in Form von, dass das Geld gleich Leben ist in der heutigen Welt. Auch sehr gut habe ich gefunden, dass ein paar interessante Schauspieler gehabt, die jetzt bisher noch nicht so viel in grossen Kino-Hollywood-Produktionen gesehen haben. Zum einen ist der Darsteller von Leonard von The Big Bang Theory hat eine Nebenrolle gehabt.
Ach cool.
Auch die Olivia Wilde, die ist aber auch schon häufig im Kino zu sehen gewesen. Also die Anti-Ärztin von Dr. House.
Und ja, auch noch... Von Mad Men.
Genau, Mad Men. Der Schauspieler, wie der heisst, weiß ich auch nicht mehr, aber der heisst Pete.
Also viele Schauspieler, die eigentlich in der Serie tätig sind, haben da eine Chance gekriegt quasi. Das ist noch...
Und eben, ich meine, also auch der Justin Timberlake...
Wo eigentlich mal Musik gemacht hat.
Ja, der hat auch nicht eine schlechte Performance abgeliefert. Aber eben, also trotzdem hat mich dann der Film nicht ganz überzeugt irgendwie, aber eine gewisse Stelle im Film, ich würde sagen, dort, wo da für die ihn gesehen haben, ein Autocrash stattfindet von der Hauptperson, dort hat irgendwie der Film am Spin und Speed verloren. Es hat irgendwie dann einfach sich ein bisschen so in die Länge gestreckt und auch eine gewisse Logik Fehler haben dann gestartet.
Es hat angefangen berechenbar zu werden. Also man hat dann gewusst, ja, es wird wahrscheinlich so ändern und so. Der Film hat aus dem Thema selber hätte man mehr rausholen, finde ich. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden.
Ja, also es ist so, wenn der läuft, glaube ich, immer noch im Kino, also wenn ihr den schaut, er wird sicher nicht enttäuschend, er wird sicher ein easy, gutes Kinoerlebnis sein.
Also das Jahr ist ja auch noch, sicher ist doch das Jahr gewesen, Flucht der Karibik neu rausgekommen.
Ja.
Den habe ich jetzt persönlich, es hat viel Kritik gehabt, aber ich persönlich habe den Film jetzt eigentlich gar nicht so schlecht gefunden.
Ich also, eigentlich auch nicht, muss ich sagen, gar nicht schlecht.
Es war ziemlich lustig gewesen. Es war wie immer halt ein bisschen alte Jokes gehabt, aber ich habe gefunden, das ist sozusagen quasi wieder eine Einleitung für ein neues Thema in der Karibik-Welt und ich habe das Gefühl gehabt, das ist ein Film, der quasi wieder jetzt mithalten mit dem letzten Film. Also,
ja, bei mir war dann irgendwann schon so ein bisschen der üblich Geruch von Lizenzausschlachtung ein bisschen aufkommen, aber ich lasse mich sicher überraschen vom Nächsten und ich bin mir auch sicher, dass ein Nächster von denen wird kommen.
Ja, das ist ziemlich klar und offensichtlich, ja.
Also ich kann selber dort nicht viel dazu sagen, ich bin da eher ein bisschen resistent geblieben gegen Fluch der Karibik.
Gegen Johnny Depp, würde ich sagen.
Ja, Johnny Depp ist mir auch ein bisschen omnipräsent im Kino, in jeder möglichen Rolle und ja, was ist... Das die Glaubwürdigkeit von einem Schauspieler ist dann einem ein bisschen, verliert einem ein bisschen an Konsistenz, wenn er dann einfach wirklich in jeder verschiedenen Produktion dabei ist.
Ja, ist schon ziemlich
Und der Brad Pitt ist auch so einer und den findest du auch so gut. Der
Brad Pitt, Brad Pitt ist ja, also er kann ja, er ist ja wirklich im letzten Jahr nicht mehr so präsent und hat auch wirklich viele schlechte Filme mitgemacht. Also meine Meinung, zum Beispiel so Benjamin Button, vielleicht finden gewisse gut, ich habe ihn sehr schlecht gefunden.
Ich habe ihn auch nicht gut gefunden, vor allem weil ich ihn in Verbindung mit Schule irgendwie geschaut habe.
Ja, ich habe ihn ziemlich lang gefunden.
Ja, ich habe ihn eigentlich relativ kurz gefunden. Ich kenne nämlich Kurzgeschichte, oder nein, eben nicht Kurzgeschichte, einen Roman, wo Vorbild ist für eine Kurzgeschichte, wo er möglich, ich weiß gar nicht genau, wo dann der Film danach gedreht wurde. Und das Buch ist wirklich relativ gut. Und die Geschichte ist dann natürlich ein enttäuschend, der Film. Ich kenne da mich eher weniger aus.
Ja, ja. Brad Pitt hat da das, ja, glaub, endlich mal wieder angefangen, Film zu machen, nach einer dreijährigen Pause oder vierjährigen, bin mir da gar nicht sicher.
Ja, also er ist halt immer auch Produzent.
Er muss auf die Kinder aufpassen, wie es aussieht.
Nein, aber ich...
dann schon in der Jolie.
Da jetzt davor. Ist wieder mal ein neues gekauft in Afrika und hat er wieder mehr Arbeit gehabt, hat er noch weniger Filme können machen.
Aber wenn wir es gerade von Brad Pitt haben, dann habe ich da eben meine Filmliste von dem Jahr. Und zwar, eigentlich müssen wir streng genau sagen, das ist ein Film aus dem Jahr 2010, aber in der Schweiz ist der Start erst 2011 gewesen. Der Film Tree of Life habe ich mir dann auch später auf Blu-ray gekauft und den habe ich ursprünglich mal im Kino geschaut mit einem Kollegen und dort irgendwie das erste Mal, wo ich den gesehen habe, hat mich wirklich nicht so in die Bahn gerissen. Erst dann nach im Nachhinein, rückblickend, habe ich dann wirklich die der Film hat dann auch Wert gewonnen. Das ist ja eher selten so, wie man Kinofilm. Und dann, wo ich mir den auf Blu-ray gekauft habe und daheim geschaut habe, ist dann wirklich auch meine Bewunderung für den Film entstanden. Wo also sicher nicht so ein 0815 Hollywood-Film ist.
Das ist speziell, ich habe genau das gedacht, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe nicht, auch nicht so schlecht gefunden, aber ich habe das Gefühl gehabt, wo ich das erste Mal geschaut habe, dass er wirklich also auf Pseudo-Kunstfilm druckt. Also, dass er die vielen Panoramaszenen und.
Mir bleibt der krasse Schnitt einfach im Kopf. Plötzlich macht es einfach zack Schnitt und wir sind einfach ein paar Millionen Jahre.
Ja, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, wie lange. Ja, für mich ist es eine Ewigkeit gegangen, bis da endlich wieder der Film quasi
weitergegangen ist.
Und so Bilder zusammen. Bilder sind ziemlich schön gewesen, da wollte ich nichts dagegen sagen, aber ich habe es ein bisschen mühsam gefunden am Anfang. Es wirkt für mich schon halt ein bisschen Pseudokunst.
Also der Film wird ohne Balken dargestellt in 16:9
auf der Blu-ray. Ja, das ist sicher auch noch ein gutes Argument. Das ist sehr selten, dass ein Blu-ray tatsächlich den ganzen Full HD-Fernseher ausfüllen kann. Aber da, um eine kurze Kritik bzw. Meinung dazu abzugeben, der Film ist von Terrence Malick. Der ist ein Regisseur, der berühmt dafür ist, einerseits, dass er in seinem Leben, ich glaube, etwa 5 oder 7 Filme erst gedreht hat. Das ist sehr wenig für so einen berühmten Regisseur, weil er sich für jeden Film sehr viel Zeit lässt. Und Tree of Life ist auch ein Film, der schon seit Jahren, ich glaube, schon eigentlich im Prinzip anfangs von seinem Filmschaffen daran schafft, indem er ein Skript geschrieben hat, Musik gesammelt hat. Auch die Musik finde ich sehr gut. Ist eher in richtig klassischer Musik, aber ein doch sehr intelligente Auswahl, würde ich sagen. Und der Film, wenn man jetzt das also als Kunst abtut, ist halt, muss man halt dadurch aufpassen, dass doch ein sehr erfahrener Regisseur ist. Und er geht da auch einen kleinen ähnlichen Weg, wie jetzt der Kubrick da gemacht hat, mit dem quasi Big Picture. Das Big Picture heisst die Entstehung vom Universum, wo dann für uns Menschen darin resultiert, dass das Leben entsteht auf der Erde und wir das dann erleben in unserem spezifischen Fall, zum Beispiel in dem Fall im Film, ein Kind, wie es aufwächst in den 50er oder 60er Jahren.
Aber du dich da so auskennst, was denkst du, wie da Dreharbeit, also Drehstunden, wie lange hat er gebraucht, um die Szene zu drehen? Mir kommt so vor, dass eigentlich der ganze Film kann er eigentlich ziemlich in wenigen Tagen gefilmt können haben, bis auf die krassen Bilder, aber rein von den Schauspielern. Die haben eigentlich nicht so viele Szenen müssen reden und eigentlich immer nur so...
Ja, also ich müsste... ich habe natürlich das Making-of geschaut und dort kommt raus, dass der eine sehr interessante Regiearbeit geleistet hat. Und zwar hat der Schauspieler eigentlich sehr wenig, nicht wirklich ein Skript gegeben, sondern mehr quasi ein Blatt geschrieben, wo dann auch draufsteht, welche Gefühle bewegen die Charaktere in dieser Szene, welcher Konflikt kommt da auf. Und dann hat er im Prinzip eigentlich nur die Kamera drauf gehalten, während die Schauspieler dann mit ihm ausgearbeitet haben, was in dieser Szene passiert. Und das ist scheinbar so etwas Langsames gewesen, so etwas Stilles und Ästhetisches, dass es zum Beispiel eine Szene gibt, wo der Hauptdarstellerin, der Jessica Chastain, ein Schmetterling auf die Hand geflogen ist. Und das ist dann gerade im Film aufgenommen worden, wie sie dem Schmetterling folgt. Der Schmetterling landet wieder auf ihrer Hand. Da kommt noch eine Katze, die irgendwie zuschaut.
Der Schmetterling frisst.
Das ist gar nicht geplant gewesen.
Das ist nicht geplant, das war ein Zufall gewesen. Und das ist eben, die haben eigentlich quasi das aufgefangen, wo dann auch gestimmt hat. Die zum Beispiel auch, die Schauspieler haben selber innige Verbindung zu diesen Kindern aufgenommen, haben mit denen gespielt. Der Brad Pitt scheint auch irgendwie ein Familienmann zu sein, der da irgendwie das sehr toll gefunden hat. Und ich finde eben, da hat er wirklich wieder mal eine grandiose Leistung abgeliefert, als der autoritäre Vater, der eigentlich in seiner Erziehung nur seine Liebe zu seinen Kindern ausdrücken will, der dann halt natürlich
ein strange ausgedrückt wird.
Ja, er will ihnen beibringen, wie die Kinder der Welt können bestehen, wo halt vielleicht durch den Kapitalismus geprägt ist, wo man halt nur sich durchschlagen kann, wenn man auch wirklich die Härte beweist. Und die will er ihnen halt auch zeigen, beibringen, indem man halt auch zu ihnen hart ist. Und dass es wird dann aus der Sicht der Kinder dargestellt, auf wirklich eine unvergleichliche Art. Meiner Meinung nach. Aber es ist nicht der einzige Film. Es gibt auch noch den Film Drive, der ist auch von 2011. Und der ist mit dem Ryan Gosling, der neue Stern von Hollywood. Vielleicht der neue Brad Pitt von Hollywood. So ein kleiner Schönling, aber eigentlich eben doch ein sehr fähiger Schauspieler.
Von dem habe ich auch letztens gerade einen Film geschaut, der auch neu ist. Der politische Film da.
Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin eben gespannt auf alles, was er macht.
Einfach der Berater macht von der Kandidaten von der Präsidentschaftswahlen. Ja, ich finde ihn ziemlich spezieller Schauspieler. Er hat auch schon bei Crazy Stupid Love, der Film, so eine Komödie ist. Er ist ziemlich talentiert, finde ich.
Bei Drive spielt Ryan Gosling Stuntman-Fahrer. Und es geht ein bisschen zurück auf die Charaktere, die früher vielleicht vom Clint Eastwood dargestellt worden sind. So die ruhigen, in sich gekehrten Action-Heroes, die in jeder Situation mit völliger Kontrolle reagieren. Und so wird das eben auch ein bisschen überspitzt dargestellt. So der Cowboy in seinem Auto. Und kurz zu der Story, es geht um einen Mann, der sagt, er hat so ein Geschäft angefangen, dass er jedem quasi 5 Minuten gibt als Fluchtautofahrer. Also er hat dann irgendwelche Banditen, die fahren an ihren Ort an, wo sie ausrauben wollen. Dann geht er ihnen 5 Minuten, wenn sie in 5 Minuten zurück sind, fahrt er sie weg. Auch tut irgendwie die Polizei abhängen, was auch immer. Und wenn sie es nicht schaffen, dann haben sie halt den Vertrag nicht erfüllt.
Ja, das ist sehr spannend. Muss noch schauen, dort noch interessant.
Das ist eigentlich nur so die Grundkonstrukt vom Actionfilm, oder? Und da gibt es aber auch noch einen sehr gut dargestellten Teil, wo du so siehst, wie sich dann der Typ mit so einer Frau zusammenkommt. Das ist nicht unbedingt eine sehr ausführlich dargestellte Liebesbeziehung oder Geschichte. Aber es ist von den Bildern doch sehr gut gemacht. So ein bisschen so eine coole Ästhetik, so ein bisschen eine Tarantino-Ästhetik, die der Regisseur angebracht hat. Und dann, ja, sonst noch kurz erwähnt, Enter the Void, ein Drogenfilm, den ich noch schauen wollte und nicht gesehen habe, ist eigentlich auch von 2010, aber ist, glaube ich, nicht mal ins Schweizer Kinos gekommen. Und zwar ist der sehr speziell, weil er der erste Teil vom Film, die erste Halbstunde, sieht man aus der Ego-Perspektive vom Hauptcharakter, wie der irgendwie in dem Drogensumpf dort lebt in Tokio oder so. Das ist dann auch so extrem dargestellt, dass jedes Mal, wenn der Hauptcharakter blinzelt, tut auch die Kamera kurz schwarz werden und wieder hell werden. Und ja, dann gibt es den Punkt im Film, das ist, glaube ich, auch sogar im Trailer gespoilert, dort stirbt der Charakter und dann schwebt die Kamera aus seinem Körper raus und dann sieht man halt aus der dritten Person, also aus der Perspektive von außen, was in seinem Umfeld nach seinem Tod noch geschieht. Und dann auch mit Rückblick in die Kindheit von ihm, ein wirklich sehr interessantes Projekt. Und sonst noch Beautiful, der neueste Film von Alejandro Iñárritu González, wie man den Namen auch immer ausspricht, weiß ich auch nicht. Der Regisseur von 21 Gramm, Amores Perros, Babel.
Amores Perros und Babel habe ich gesehen, das sind wirklich geile Filme.
Also, das ist wirklich ein Ausnahmeregisseur, der ist auch irgendwie von Südamerika, glaube ich, ein Argentinier. Und der hat sich bis nach Hollywood mit seinem Können behaupten. Und eben Beautiful ist mit dem Javier Bardem, einer von meinen Lieblingsschauspieler. Und ich muss sagen, der hat auch wieder eine sehr gute Leistung abgeliefert. Und der Film spielt in Barcelona. Und sonst ja noch gegen Ende vom Jahr ist Cheyenne. Wie kann das aussprechen?
Cheyenne, möglicherweise.
Cheyenne.
Cheyenne oder so.
Cheyenne, This Must Be the Place. Ist mit dem Sean Penn, wo er Transsexuelle, also ein Mann, der sich in eine Frau umgewandelt hat oder sich als Frau verkleidet darstellt, so ein bisschen, aber eher so eine Darstellung von einem Freak soll darstellen, wo dann, ich habe den Trailer zumindest gesehen, hat mich noch angesprochen, wo dann irgendwie an einer gewissen Stelle sagt, findet er raus, dass seine Grossmutter oder so ist in Auschwitz gestorben. Und hat selber eigentlich gar kein, weiß gar nicht, was Auschwitz ist. Nie etwas vom Zweiten Weltkrieg gehört.
Sauna.
Ja, auf jeden Fall sicher noch so gegen so einen Filmtipp, wo dann sicher nächstens auch bei uns im Kino sollte laufen. Gut.
Ja, bei mir war es filmmässig eigentlich recht arm gewesen. Also arm im Sinne von, ich bin gar nicht viel im Kino gewesen. Wenn ich jetzt so gerade spontan muss überlegen, kommt mir irgendwie King's Speech. Neu Sinn.
Den habe ich leider verpasst, müsste ich mir noch
der ist nicht so langweilig gewesen, wie ich mir vorgestellt habe. Das war eigentlich wirklich gar nicht so schlecht gewesen. Sonst hat sich für mich filmmäßig eigentlich vor allem jetzt Dofield hier, also im NBN-Hauptquartier, wir haben hier unser riesen Setting. Da muss man sagen, so mit wirklich Blu-ray, 5.1, irgendwelchen DTS-Sound, Dolby, was auch immer, Digital, so 5.1 langt schon. Also kommt teilweise ein Kinoerlebnis schon ein bisschen näher. Gerade wenn man dann auch so ein bisschen im vertrauten Heim ist und so, ist das noch cool. Also habe ich vor allem hier filmtechnisch einiges gesehen, ich habe viel einiges nachgeholt. Wir haben uns hier regelmässig Blu-rays gekauft, Boxen, zum Beispiel Lord of the Rings, alle auf Blu-ray nochmal geschaut, top gewesen. All die Star Wars, nochmal Blu-ray-Box erschienen, das war auch ein Jahr gewesen. Geschaut, top gewesen. Band of Brothers haben wir angefangen. Dann der Pate liegt hier noch rum. Wir haben sowieso alle Regale voll Film.
Matrix müssen noch irgendwann dazukommen.
Also nicht nur die Regale, sie stapeln sich auch neben den Regalen.
Wir haben hier wirklich viel Film geschaut, viele gute Filme, auch Animes etc. Natürlich quer durch, ihr kennt ja uns mittlerweile ein bisschen. Also filmtechnisch hat sich für mich vor allem hier innen viel da, auch wirklich alte Filme nachgeholt, die man schon lange nicht schauen wollte, sogenannte Klassiker, Perlen, Geheimtipps etc., wo man einfach mal solche gesehen hat. Harry Potter zum Beispiel habe ich viele Filme nicht gesehen, habe mir jetzt auch noch Blu-ray-Box gekauft, alle Filme zusammen, ist ein recht gutes Angebot gewesen.
Wir sind ja eigentlich dieses Jahr ein bisschen so ins Blu-ray-Business eingetreten. Wir haben das quasi erkannt, dass eben Blu-ray doch Vorteile bietet, vor allem eben auch im Sound.
Wirklich auch im Sound, das denkt man zuerst gar nicht. Das wird immer geworben mit der Auflösung, mit dem Bild, aber es ist wirklich auch der Sound.
Und so bei Star Wars kann ich sagen, dort war das Bild ziemlich krass gewesen.
Also, ja, vor allem bei den jüngeren Filmen. Oder natürlich der Blu-ray, wo auch laut diversen Blu-ray-Reviews raussticht. Technisch natürlich da mir immer noch in Erinnerung ist Transformers 3, wo wir da unten geschaut haben auch. Der ist jetzt wirklich das technische Nonplusultra.
Aber ich muss halt auch sagen, wie ist
der neueste?
Der habe ich im Kino gesehen, der ist ziemlich brutal, also rein actionreich.
Ja, also der Effekt, klar, was man natürlich von der Story etc., schauspielerische Leistung und so weiter haltet, das ist wieder etwas anderes. Aber rein technisch, von den Animationen, von den Grafiken, von den Effekten, vom Sound, vom Bild, von der Qualität ist es wirklich sehr, sehr gut. Da ist mir noch in Erinnerung geblieben.
Also was ich auch noch halt finde, ist, dass es bei den meisten Blu-rays dann halt nicht ist, dass man Fullscreen hat. Auch bei Star Wars hat man noch unten und oben Balken. Die können dann wirklich auch einen grossen Teil vom Bildschirm wegfressen. Und das ist eben dann doch sehr cool, dass jetzt zum Beispiel The Tree of Life Fullscreen ist. Aber was mich auch also was ich auch an Blu-ray-Boxen gekauft habe, ist zum Beispiel eben der Pate und der Apocalypse Now. Das ist so auch ein weiteres Blu-ray-Highlight für mich gewesen. Mit der Bildqualität, das sieht der Film aus, als ob er irgendwie noch letztes Jahr gedreht worden ist. Und das habe ich eben auch schon damals auf DVD gefunden. Und mit Blu-ray ist das wirklich das beste Erlebnis, das man da kann haben. Also Apocalypse Now, ein Filmklassiker, der Filmklassiker schlechthin für mich. Ja, außerdem habe ich auch die Revenge-Trilogie vom Park, also dem koreanischen, südkoreanischen Regisseur, eben Oldboy gedreht hat, habe ich mir gekauft. Ich bin jetzt eigentlich so dran, so die wichtigen Filme in Blu-ray zu haben, damit ich auch, wenn ich die wieder schaue, die zumindest in möglichst kinoähnlichem Erlebnis kann schauen kann.
Ja, es ist wirklich, das ist wirklich etwas, was ausmacht, die Blu-ray, das jetzt als Atom, wir haben da eine Affinität für Blu-ray-Boxen entdeckt. Ja. Und mal wieder im Mediamarkt zufällig und schnell etwas schauen. Und am Schluss sind wir immer wieder mit irgendeiner Collection rausgelaufen. Mit irgendwelchen Filmen, die wir jetzt gleich noch irgendwie schauen müssen. Und dann stapeln sie sich wieder und am Schluss kommen wir gar nicht nachher mit schauen.
Aber ich muss sagen, es gibt da wirklich gewisse Angebote, die sind Preis-Leistungs-Verhältnis recht gut. Also da die Herr der Ringe Blu-ray-Box bietet unzählige Stunden Filmerlebnis und ist umfangreich mit Extras.
Ja, Extras mit Audiokommentar von den Make-up-Artists, mit Behind-the-Scenes, mit Making-of das, Making-of-Kulisse, Making-of dieses.
Ja, das
bei Star Wars natürlich auch so.
Das kann man auch erwarten, also von diesen zwei, also von Star Wars und Herr der Ringe, das sind so Werke, die auch lange gebraucht haben, bis die fertig sind. Also ich glaube, Herr der Ringe hat 6 Jahre Filmarbeit gehabt. Nur, ja. Und das ist, du kannst nur erwarten, dass du auch so von so einem Regisseur vor allem, dass du auch so etwas bekommst, oder? Bleibt man vielleicht gerade bei, jetzt bei Herr der Ringe, Blu-ray, und für, also zu das Jahr, 2012. Jetzt kommt ja dann das neue, der neue Film raus, der kleine Hobbit.
Ja. Sehr gespannt drauf, ja.
Das hat, leider kommt es auch erst im Dezember. Aber, man ist schon im ersten Trailer draussen, und ich kann nur sagen, er sieht ziemlich gut aus. Also, vor allem die Schauplätze finde ich, wirklich, da sind sie wieder übernommen worden, die gleichen, im Bruchtal, wo sie im Bruchtal sind, das ist wieder genau das gleiche, so wie Herr der Ringe, also auf das freue ich mich
wirklich am meisten. Ja, der Trailer hat wirklich sehr gut ausgesehen.
Also 2012 birgt wieder ein paar Filmüberraschungen, denke ich, auch der Will Smith, nach keine Ahnung wie viele Jahre Pause, macht jetzt wieder
neue
Man in Black.
Bin ich auch gespannt.
Das ist auch.
Ja, ich
bin auch gespannt, der Sacha Baron Cohen, bekannt aus L.E.G., Borat und Bruno. Was? Für mich ein sehr genialer Typ. All die Leute finden ihn vielleicht irgendwie primitiv, aber die haben einfach die Filme nicht verstanden.
Ja,
plant etwas Neues. Der Diktator. Ich bin schon wieder sehr gespannt. Wobei, es wird vermutet, dass es nicht wie bei Borat und Bruno so eine Pseudodokumentation mit versteckter Kamera gefilmt und so wird, sondern es wird
zu schwer zu machen.
Ja, es wird wieder, auch wenn man ein bisschen Castings anschaut, so ein Leute, die scheint sollten, die im Film sein, wird es eher wieder ein bisschen wie Ali G, das heisst eher wieder in Richtung Spielfilm.
Also der Diktator heisst der Film?
Ja.
Der ist eine Anspielung auf Charlie Chaplin, oder?
Nein, es ist eher eine Anspielung auf Gaddafi. So, okay, wenn ich jetzt mal so sein Bild gesehen habe. Ja, also wieder so ungefähr das aktuell politisch ein heisseste Thema oder so, wo man gar nicht anlangen hat, er sich irgendwie ausgesucht.
Ja, das ist typisch.
Ja, also ich finde halt, er ist schon noch interessant, aber Amis ist dann halt auch die Umsetzung ein Stück weit cool und dann aber ein Stück weit hat es dann wieder so die Teile, die dann doch ein bisschen nichts sagen sind.
Ich finde das übertrieben und so, finde ich super.
Also ich meine zumindest Bruno ist glaube ich nicht so ganz an der Borat angekommen,
Ja, Borat ist natürlich, oh, dort habe ich also wirklich durchgelacht im Kino, das hat man fast weiter.
Aber eben
dann. Er muss natürlich immer wieder die Republikaner auf die Chippe nehmen.
Super
gewesen. Zum kurz noch zum seinem Prinzip zu kommen, es ist ja eben schon, dass der häufig von irgendwelchen Hausfrauen Weltverbesserer nicht so verstanden wird. Und zwar ist das ja eigentlich so ein bisschen das Vorhalten vom Spiegel, wo er immer praktiziert. Ähnlich vielleicht auch wie der Humor, den viele bei South Park nicht verstehen, wo der South Park-Humor kritisiert.
Genau, die verstehen dort nur Fluchwörter und finden die Serie nachher primitiv und den Hintergrund haben sie nie gecheckt.
Und eben auch eben da zum Beispiel bei South Park gibt es da auch so geniale Folgen.
Das ist ja immer so, dass Stan sagt am Schluss, ja, wir haben jetzt etwas gelernt. Das ist das und das. Manchmal ist es ja wirklich
sehr
seich, aber es versucht halt auch immer etwas
zu sagen. Ja, der Welt verbessern ist ja eigentlich der Kyle, oder?
Ja, und sein Nemesis ist so quasi der Cartman.
Ja, aber ja, also es gibt natürlich auch bei South Park gewisse Folgen, die auch ein bisschen wenig
ja, vor allem am Anfang. Die ersten Folgen sind dort viel schwächer gewesen.
Aber ich muss sagen, jetzt sind sie unterdessen wirklich genial. Und das Coole an South Park ist, dass es so schnell zu produzieren ist, dass sie ja, auch immer aktuelle
Themen anstrengen. Es sind vielleicht vier Leute, die alle Stimmen machen. Das ist noch brutal, das haben wir, also...
Ja, nur vier.
Ja, also vor allem von den vier Protagonisten, also machen... Eigentlich alle, eine Person macht, glaube ich, sogar drei von diesen vier.
Stimmen.
Also, Stimmen sind vielleicht gerade mal vier, fünf Leute, die alle Stimmen, auch von den Bekannten, also im Stan sind Vater, Mutter.
Oder würden sie einfach noch ein digital verändern?
Ja, digital sind sie halt noch abändern, vor allem bei Cartman. Aber es sind eigentlich alle die gleichen Personen, machen, denke ich, die Stimme.
Sie haben immer die gleichen Personen, die Stimmen machen.
Es sind vielleicht manchmal so Gastauftritte halt für die Stimme, aber es sind eigentlich immer die gleichen.
Aber eben, du hast ja nicht so die Abhängigkeit, wo Simpsons ein bisschen zum Verhängnis wird, dass die Schauspieler immer mehr Geld verlangen und irgendwann wird es noch sterben und dann ist Simpsons mit diesen Synchronstimmen dann.
Ja, Marge mag ich mich erinnern, also da kenne ich vor allem die deutschen Synchronsprecher, also, und so, das ist eigentlich schwierig.
Ja gut, also halt, Marge hat es doch sehr gut gelöst, muss ich sagen.
Ich meine, aber es kommt mir ja manchmal an einem Punkt an, wo es dann halt so international berühmt ist, dass jedes Land halt, natürlich hat die eigene Synchronstimme, das heisst, wenn die Original-Synchronstimme stirbt, werden wir das nicht merken, so quasi, wenn wir es auf Deutsch schauen. Und
ja.
Dann machen es auch nicht so quasi einen Verlust, also sie, ja, es ist halt schlimm, es ist...
Wenn der amerikanische Markt stirbt, das ist ja quasi die Sprache von Amerika, Nordamerika, für diese vielen Länder, die keine Synchronstimmen haben, und dann auch Australien, das wird dann schon recht einschneiden.
Also schlimm finde ich es, wenn Leute einfach aufhören, weil sie keine Ahnung, so einen blöden Streit haben mit den Produzenten oder so.
Charlie Sheen?
Ja.
Nein, das ist Charlie Sheen.
Ja, das ist
ich habe gehört, er sagt besser, das ist allerdings, wie heißt er da? Ja, Ashton Kutcher.
Ich finde Ashton Kutcher auch eigentlich besser. Ich finde es nur schade, dass die Medien natürlich komisch dabei kriegt er den gleichen Ruf wie der Schein. Also wie gerade...
Gefällt der Drogensüchtige
jetzt? Und Fremdgänger, er ist ziemlich drunter gekommen. So okay. Komischer bei Two and a Half Men dabei. Aber ich habe die neue Serie angefangen zu schauen und auch auf Englisch und die sind wirklich gut. Man merkt, dass Charlie Sheen wird dort immer wieder... quasi erwähnt, also sie machen, es ist quasi ein Krieg. Also,
gegen ihn, so gegen ihn, immer also, noch, wenn er ihm nichts gegen kann unternehmen, ihm im Nachhinein noch schnell
ja, ein bisschen die erste Episode ist ein gutes Beispiel dazu, da wird eigentlich die ganze Zeit fertig gemacht. Also okay. Das ist brutal.
Okay. Ah,
ja, es fängt mit seiner Beerdigung an und schon dort sind alle seine Ex dort und die sind nicht dort, weil sie ihn, sich von ihm verabschieden wollen, sondern ihn anspucken wollen. Oder, ja. Und seine Mutter steht auf und was sie ist zwar mega traurig, aber ihr erster Gedanke ist, sein Haus zu verkaufen.
Aber ich muss sagen, ich bin da nie gross Fan von Two and a Half Men. Ich habe die Serie
halt so
nie verstanden.
Er ist so ein primitiver Humor,
aber ein bisschen geschaut.
Es hat etwas. Es, man muss lachen, wenn man die Witz wirklich versteht. Ja.
Also, ich habe eben wirklich den Humor nicht so ganz nachvollziehen, aber
serientechnisch. Muss ich jetzt natürlich gerade noch einfügen, ich bin da so der Verfechter von Californication.
Verfechter?
Der Einsame.
Und ja, ich habe es auch geschaut.
Alle Staffeln? Also 1, 2, 3 und 4.
Die neueste habe ich noch nicht gesehen.
Auf jeden Fall ist jetzt angelaufen am 8. Januar Staffel 5. Jedoch auf Englisch, entsprechend auch im englisch sprechenden Raum. Also zuerst mal USA, ich weiss nicht, wie sie sonst schon verbreitet ist. Heisst für mich, dass sie dann auch früher oder später mal zu uns wird kommen, auf DVD, auf irgendwo ausgestrahlt, wie auch immer. Auf das freue ich mich natürlich auch ein bisschen. Das ist auch noch so in Sachen Ausblick aufs 12.
Ja, ich habe eben ein 3, glaube ich, geschaut, dort, wo der Männer Vagina kommt. Oder so.
Was ja, du weißt, ich weiß nicht, welchem das
ist. Ja, dort, wo der eine sich...
Ja,
schon gut.
Ja, auf jeden Fall, ich finde die Serie eigentlich schon noch interessant, aber am Anfang habe ich sie vom Prinzip her recht spannend gefunden und jetzt ist sie irgendwie so ein bisschen, hat so die Länge mit einem Familienkonflikt und so und ich hoffe, vielleicht geht es mal einen anderen Weg mit dieser Staffel, die du jetzt schon gesehen hast, vier.
Ja.
Also ich habe
ja, eben,
ich habe die erste, also die zweite Episode geschaut und ich muss sagen, es ist wirklich humorvoll. Also vor allem wirklich ein paar Tabus quasi. Also
ja, ja.
Es ist wirklich...
Geil ist voll ehrlich und so.
Ja. Yeah.
Ja, also wenn wir schon von Serien haben, ich habe das Jahr mit Mad Men angefangen, weil das ist auch eine Serie, da habe ich mal mitbekommen, die ist geführt worden bei der, ich glaube, die Golden Globes der Serie.
Es ist aber auch kritisiert worden, viel, wegen dem viel Rauchen und Saufen.
Ja, ja, also wird
ja alles... Rauchen und Saufen, musst du mal Californication schauen.
Zum Mad Men kommen, ich habe das angefangen und finde es recht spannend, von den Charakteren, die recht interessant sind und auch ein bisschen so vor allem spannend finde ich, dass man einerseits aus der Sicht von diesen Charakteren gewisse geschichtliche Ereignisse miterlebt, zum Beispiel das Attentat auf den Kennedy oder auch irgendwie die Kuba-Krise. Andererseits ist es dann auch spannend, was man so über die Werbeindustrie lernt, weil es geht ja bei Mad Men darum, dass es eine Werbeagentur ist und was die dann am noch für interessante Gespräche führen, so wie die dann halt eben Werbung bewertet oder was sie so für Strategien fahren. Und das ist echt noch lustig. Zum Beispiel irgendwie heisst es ja irgendwie auf jeder Lucky Strike Zigarette It's Toasted. Also ja, im Prinzip ist jeder Tabak ist geröstet. Aber sie haben das draufgeschrieben und das hat dann so ein Flair gegeben von ja, das ja. Ist halt jetzt so eine spezielle, traditionelle Herstellungsweise.
So wie beim Burger King, dass sie dir sagen, dass jeder irgendwie grilliert wird und darum ist es so
super. Genau, das ist
gleich. Genau. Okay.
Aber es hat auch andere, also viel genialere Prinzipien, die sie dann erklären. Und es ist eigentlich eine coole Serie, aber es ist genau auch dort so ein bisschen Krankheit, dass sich ein bisschen über die Serien weg nicht viel ändert. Also, dass immer so ein bisschen der Konflikt mit einer Familie stattfindet und sonst eigene Ideenkonflikte
immer so. Man merkt wirklich auch, dass Serien, es kommen immer mehr Serien entstehen. Also Serie ist wirklich das Neue, wo
alle aufkommt,
ja, wo wirklich Kraft bekommt.
Vor allem in der neuen Form, so mit dem
die neue Staffel.
Cineastischen...
Ja, wirklich aufwendiges Zeug.
Ja. Yeah.
Wo jetzt also am Aufkommen ist und jetzt gerade so ein bisschen die Zenit erreicht.
Ich selber habe das Jahr eigentlich nur Serien verfolgt, die ich schon lange angefangen habe. Also Dexter wäre das wäre Supernatural, das wäre von Breaking Bad. Da muss ich sagen, das ist eine ziemlich gute Serie.
Da muss ich eben auch sagen, Breaking Bad ist eine Serie, die weniger das Problem hat, dass immer so die gleichen Konflikte sind, die zentral sind.
Ja, bei Breaking Bad ist es ziemlich speziell. Also die Entwicklung von Walter White, das ist ziemlich krass. Also wenn man ihn von Anfang an, also im Vergleich, wie er am Anfang war, ist, dann kannst du das kaum glauben. Also,
das ist eben wirklich Breaking Bad. Das ist ziemlich so ein Bad Boy geworden im Verlauf der Serie.
Aber dann gibt es auch so Serien, ich selber habe so Smallville geschaut. Das ist halt, wenn man es kennt, die Vorgeschichte von Superman, oder? Wer da sich mit dem DC-Universe auskennt, ja, Superman ist eigentlich immer ein cooles Thema, aber das läuft jetzt denke ich, schon in die 11. Staffel und man merkt, man wollte es einfach, sie wollen einfach länger, sie wollen es einfach länger machen, oder wollen mehr Geld einholen.
Ja, das ist dann immer,
das ist immer das Problem.
Ein Beigeschmack, ohne einzugehen. Das Big Bang Theory, wir haben noch niemand über Big Bang Theory geredet.
Ja, natürlich.
Die Pop-Serie, wo man sowieso muss gesehen haben, habe ich natürlich das Jahr auch geschaut, jetzt mittlerweile Staffel 2, 3 auf DVD draussen, 4 ist auf bei uns noch nicht draussen, aber zum Beispiel Französische sind schon draussen in der Romandie. Ich habe jetzt mit dem 3 abgeschlossen und werde dann das 4 schauen. Ich werde es wahrscheinlich wieder auf DVD gerade kaufen und im Militär irgendwie schauen. So werde ich es wahrscheinlich wieder handeln. Gleich mit Californication, sobald die auf DVD rauskommt, werde ich sie auch wieder schauen. Oder beziehungsweise kaufen und nicht schauen, weil ich sie schon gesehen habe, aber einfach, dass sie mal hat. Ja, ich würde vorschlagen, machen wir da mal ein bisschen einen Cut, weil wir könnten einfach noch immer weiter reden. Es war wirklich noch ein ereignisreiches Jahr gewesen. vielleicht noch ein bisschen auf NBN, auf Nerdy by Nerds bezogen, natürlich auch immer viel gelaufen. Wir haben so uns sicher auf der Homepage verfolgt und wir sind immer ein bisschen gewachsen. Mittlerweile ist der Feedpost ein bisschen zurückgetreten, wird uns so als Gastautor noch erhalten bleiben, weil ihm einfach so ein bisschen die ganze Zeit etc. fehlt. Schade, aber es ist sicher die bessere Lösung. Dann wollen wir uns an dem Punkt sicher auch noch bedanken bei allen Partner, Games.ca, GameRise, Inside Games, auch für natürlich das ganze Forum, das rundum, Freaks on Sofa auch. Sehr ein cooles Magazin machen, die schaut es euch an. Dort ist ab und zu auch noch ein Comic von uns drin oder zwei. Da hat der Fonso natürlich vor allem in der Weihnachtszeit Vollgas gegeben. Da ist sehr, sehr, sehr viel und sehr, sehr, sehr lustiges Zeug dabei rausgekommen. Jeden Tag etwas Neues. Ich weiss nicht, wie du es geschafft hast, so viele Ideen zu sammeln.
Ja, das hat angefangen mit einer Liste. Ich mache mir die Idee eigentlich erst aus dem Titel. Ich überlege mir einen Titel und dann...
Die Idee dazu?
Kann ich mir eine Idee dazu ausdenken. Das geht eigentlich am einfachsten.
Dann natürlich an dieser Stelle erwähnt im Moderatoren Hauptquartier, es wächst und wächst und jetzt platzt es aus der Nerd. Wir müssen da mal ein bisschen Regallösungen finden.
Oder
wir
haben da,
auf alle Fälle, ja.
Genau, wir haben die Seite gestartet vor einem Jahr, also im Prinzip das Projekt gestartet vor einem Jahr und ich denke, so rückblickend sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir recht zufrieden sein können. Wir sind in dem Rahmen, wo wir es wollen. Es ist immer noch ein Hobby und noch nicht eine Pflicht. Also es ist wirklich etwas, was wir immer noch mit Freude machen und auch machen können. Das ist sicher etwas Wichtiges, was wir uns auch fürs 12-Event erhalten.
Ja gut, ja. Vielleicht noch auch noch einen Rückblick. Ich habe ganz toll gefunden, mit Besuch von der Gamescom, auch im Namen von Nerdy by Nerds. Dort hat man vielleicht auch erst ein bisschen Aussicht gekriegt auf das Game-Jahr. Und was natürlich auch eben unglaublich ist, dass wir jetzt da irgendwie eine Seite haben, die unterdessen schon, ich glaube, 20.000 irgendwas
Hits. Ja, etwas über 20.000 ist eigentlich so schlecht.
150 Hits pro Tag ungefähr.
Das ist gar nicht einmal so schlecht für unseren Rahmen eigentlich. Also wir sind in dem Sinne zufrieden, wir haben nicht so die Erwartungen.
Ist auch zu erwähnen, dass letzten Dezember im Rahmen von den Comics rausgekommen sind und auch stark durch den einzigen Battlefield-Beitrag von dir, haben wir eben im Monat Dezember quasi die Hälfte oder gut etwa die zweite 10.000 Klicks geholt.
Nur schon in dem Monat?
Oh. Nee, dort sind die Klicks, also haben wir, unser Rekord ist glaub, momentan bei etwa 300 Klicks einem Tag. Was doch eigentlich recht viel ist, wenn man berücksichtigt, dass die Seite ja nicht unbedingt stark irgendwie jetzt verankert ist auf alle, ja.
So. Genau, und wir bedienen da wirklich eine extreme Nische in dem Sinn. In dem Punkt natürlich das Wichtigste am Ganzen ist der Dank an unsere Hörer, Dank an alle Leute, die uns immer mal wieder auf der Page besuchen. Nicht nur an Partner, vor allem natürlich auch an euch, oder? Wo jetzt in dem Moment gerade hören, in dem Moment gerade auf der Page sind. Das ist sicher der wichtigste Dank.
Ich denke, also wir haben jetzt schon mal viel können von uns zeigen, so wie unsere Seite aufgebaut ist, was wir so machen. Und es wäre wirklich toll, wenn ihr halt euch also Kommentare dazu abgebt, was wir könntet verbessern könnten, was ihr von uns Neues sehen wollt. Und ich denke...
Eure Meinungen zu unseren Themen, zu unseren Artikeln, zu was wir ansprechen, oder? Ich meine, wir reden hier viel von uns oder viel aus der Perspektive von News, viel aus der Perspektive von was wir von Facts. Und eure Perspektive ist natürlich auch immer etwas, was uns sehr wundern nimmt.
Ich meine, mit eurer Unterstützung, wir wollen ja unsere Seite nicht nur auf uns beziehen, sondern wir wollen, dass wirklich auch da eine Diskussion entstehen kann, dass es wirklich eine Seite ist für Nerds, die einfach mehr erfahren wollen, die auch nicht nur über das reden, was man halt so, sonst bei der Game News gehört, sondern wirklich
ins Detail.
Ja, Detail auch ins Nostalgische, also wie man halt früher gamed hat und dass man da einfach auch in ihre Community können, ein bisschen.
Ein Fankreis, sagen wir es mal so.
Ja, also wir sind selber natürlich auch immer dran, uns weiterzuentwickeln. Wir haben zum Beispiel auch im Gespräch Leute, die vielleicht dann bei uns Gastautoren könnten werden. Andererseits auch ist eben geplant, dass wir vielleicht auch mal mehr noch uns darauf konzentrieren, Filme zu machen. Das ist aber höchstens zu erwarten ab Mai dieses Jahr, weil ich da als unser Regisseur im Prinzip ein bisschen da, ja, von anderen Seiten auch abverlangt bin. Aber da muss ich auch noch positiv, also quasi zur Hoffnung euch mitgeben, dass ich unterdessen ein gutes Kamera-Equipment mir beschafft habe, wo auch eine grössere Investition für mich war, wo auch schon zum Einsatz gekommen ist. Das habt ihr auf der Seite vielleicht selber noch nicht vernommen, weil ich das auch noch nicht gepostet habe. Ich habe einen kleineren Kurzfilm gedreht. Das könnt ihr vielleicht jetzt, wenn ich es schon angekündigt habe, auch mal bei euch auf Nerd by Nerds posten.
Ja, unbedingt.
Ich habe das nur noch vorbehalten, weil ich eben parallel, was ich jetzt auch mal angekündigt habe, daran bin, eine Seite aufzumachen, wo sich dann auch speziell ein bisschen auf meine eigenen Filmprojekte konzentriert, wo natürlich parallel auch immer sollten bei Nerd by Nerds gepostet werden, wenn sie dann draus sind. Nur damit dort halt so ein bisschen konzentriert ist, was ich dann von meiner Seite schon gemacht habe. Wie es ja unter anderem auch mein Ziel wäre, dann an eine Filmschule zu gehen, so quasi als Portfolio, wird das dann schön dort so zusammengefasst. Aber ja.
Wenn wir da schon bei Film sind, eben, ich denke auch, dass wir vielleicht im nächsten Jahr mal mehr könnten angespielt Videos machen, so wie wir schon mit Portal gemacht haben.
Genau, das war ein Experiment, das eigentlich nicht schlecht aufgegangen ist am Schluss.
Ich denke, wir können das mit jedem möglichen Spiel machen. Es müssen ja nicht unbedingt neue Spiele sein, dass wir einfach mal euch zeigen, wie wir halt ein bisschen zocken.
Wir hätten es ja eigentlich im Prinzip auch schon häufig gemacht. Wir haben einfach dann auch so gewisse Kinderkrankheiten mit Hopasch, HDP, VR, dass die irgendwie ab und zu nicht so gut mit unserer Software, die wir dazu haben, funktioniert.
Richtig. Also ein Treiber dazu, das ist noch so ein technische Machen, aber können wir sicher lösen. Robos Film 2012 noch, kommt mir gerade spontan in Sinn, der Angry Video Game Nerd fängt jetzt an mit den Dreharbeiten für Angry Video Game Nerd The Movie, oder wie er den auch immer wird heissen. Er hat jetzt gerade so ein bisschen seinen Nerdlog gestartet, wo er immer ein bisschen Updates liefert. Auf der Cinema Sacker Page werden er das sicher können verfolgen. Es gibt natürlich auch noch eine iPhone-App oder so, was auch immer dazu. Finde ich auch ganz cool, bleibe ich auch dran. Bin sehr gespannt, den Film muss ich unbedingt haben.
Da bin ich auch gespannt. Ich habe auch mitbekommen, dass er jetzt da, durch Fundraising im Prinzip $200,000 hätte zusammen gehabt, das letzte Mal, wo ich geschaut habe.
Fundraising, $200,000?
Okay. Ja, also, da ist doch etwas zu erwarten. Und ich denke, er wird da sicher etwas abliefern, wo uns als Angry Video Game Nerds nur mehr als freuen kann.
Ja, das... Dann hast du gesagt, wo unser Vorbild nicht?
Ja, so ungefähr, ja.
Also das Hauptquartier vor allem, ich denke.
Ja, wir haben noch nicht ganz so viele Games, aber...
Ja, ja, aber das ist sicher mal das Ziel. Also ich denke, seine Sammlung ist legendär.
Und da geradeaus hat es noch eine freie Fleck in der Wand. Denke ich gerade, da könnte man auch noch etwas herstellen.
Ja, also wir müssen sagen, wir haben vielleicht nicht gerade so die komplette Sammlung, wie er sie hat, aber wir können uns doch
stolz... Wir haben Perlen.
Wir haben Perlen, ja, wir haben auch... Auch in filmischer Hinsicht haben wir unterdessen schon recht eine schöne Sammlung.
Was ich gerade noch gesehen habe, neben dem Final Fantasy VI, dort fehlt natürlich das Final Fantasy VII. Das ist ja, jetzt das noch ist etwas, was mir ein bisschen wehtut. Da müssen wir noch etwas
dagegen unternehmen. Wirtschaftlich gibt es da einfach momentan eine Lücke, dass man sich das über, muss über die Karte besorgen muss. Das ist nicht mehr so einfach wie auch schon. Aber auch, wir haben da auch schon eine kleine Menge an Super Nintendo Entertainment System Titel oder halt auch 64.
GameCube 63. Haben wir letztes wieder viel gespielt. Das beste Smash Bros.
Ja, das,
nämlich
das
Melee. Es ist das beste, weil es 90% der 64-Titel entspricht, plus 10% Neuerungen. Nachher sind es nur noch schlechter geworden. Aber ja, wir schweifen ab. Ich glaube, schliessen wir hier. Ich bedanke mich, wie schon gesagt, vor allem bei euch. Natürlich nebenbei auch beim Butch und beim Fonso. Für der doch relativ lange Podcast, den wir jetzt hier aufgenommen haben. Natürlich hoffe ich auch, es hat euch gefallen. Wie immer, auf Facebook sind wir präsent. Schaut auf Page nerdybynerds.ch.
Twitter,
richtig, Twitter, nerdybynerds findet ihr uns. Immer wieder Updates. Oder natürlich auch Sachen einfach aus der nerdigen Welt, die man via Twitter schnell weiterverbreitet. Nicht also nur Sachen, die nur auf uns bezogen sind. Lohnt sich sicher, hier zu followen. Für jeden Nerd kommen wir hier Infos rein, die euch gefallen. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der Episode 14. hoffentlich wieder mal mit dem Andy Panther. Er wird jetzt übrigens zu Gast sein in einem anderen Podcast. Dort wird es sich um Speedrunning drehen. Dazu später dann noch ein mehr, wenn es soweit ist. Er wird uns hier auf dem Laufenden halten. Grüße auch noch gerade an ihn. Tschüss zusammen.
Ciao. Ciao. Game over.